Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast der Online-Zeitung 4.0. Wir sprechen hier über ungewöhnliche Kriminalfälle aus Düsseldorf. Und das Besondere dabei ist mein Kollege Hans, denn er hat viele Jahre als Gerichts- und Polizeireporter gearbeitet. Das heißt, er erzählt von den Fällen aus erster Hand. In unseren Fällen geht es, passend zu Düsseldorf, oft um Kohle und Kaviar, heute aber vor allen Dingen um Knast, weil es um ein wirklich drastisches Gewaltverbrechen geht. Hans, unsere bisher heftigste Folge war der Vampir von Düsseldorf. Damals haben wir über den Serienmörder Peter Kürten gesprochen. Im Vergleich dazu, wie würdest du den heutigen Fall einordnen?
Es war einer der, du hast gerade gesagt, drastisch. Es war einer der grausamsten Mordfälle, die in meiner Zeit als Polizei- und Gerichtsreporter gewesen sind. Und kurioserweise war das genau, als ich anfing damals. Wir reden ja über 1980 und folgende Zeit. Und im Prinzip bekam ich direkt diesen Eindruck von der Stadt Düsseldorf, dass ein solches Verbrechen in einer solchen Stadt möglich ist. Wir werden ja gleich noch drüber reden im Einzelnen. Verglichen zum sogenannten Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, der hat ja nun nachweislich 8 oder 9 Leute in Düsseldorf, ein Mädchen in Köln umgebracht. Das war aber lange her und das hier war ganz aktuell. Das war ja etwas, was gerade passiert war und hat natürlich die Öffentlichkeit damals auch ziemlich geschockt, weil ein solches Verbrechen hatte es meines Wissens bis dahin in der Art in den 10, 15, 20 Jahren davor in Düsseldorf nicht gegeben, wahrscheinlich auch vorher nicht. Und danach, in der Zeit, wo ich ja in Düsseldorf gearbeitet habe oder nachher auch im Großraum Düsseldorf, ich habe was Vergleichbares nie erlebt und ich habe mehrere Mordfälle berichtet. Ich war bei mehreren Mordprozessen dabei, aber das hier sprengte den Rahmen alles dessen, was man sich hätte vorstellen können. Es war wirklich grauenvoll, dieser Fall.
Danke dir für die Einschätzung. Ich würde dann eine Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer gerne aussprechen. Für alle, die nicht besonders gut Gewalttaten hören können, würde ich sagen, stoppt die Folge lieber hier und hört euch eine der anderen Episoden an. Und allen, die bei uns bleiben, versprechen wir, dass wir die Tat so zurückhalten, wie wir das können und wie es möglich ist, erzählen und dass wir uns vor allen Dingen eben auf die Fahndung und nachher die Vernehmung des Täters konzentrieren. Worum es in dem Fall geht, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Am Abend des 10. Juni 1980 ermordet ein Düsseldorfer Metzger seine Nachbarsfamilie. Der Ehemann wird in der Wohnung des Täters gefunden, die Frau und ihre Kinder in der Wohnung der Familie. Der Täter flüchtet am nächsten Morgen, die Polizei fahndet bundesweit nach ihm und setzt eine Belohnung von mehr als 10.000 D-Mark aus.
Hans, das bestätigt das, was du gerade schon gesagt hast. Wir haben es wirklich mit einem üblen Fall zu tun. Wie bist du konkret mit diesem Fall in Berührung gekommen?
Also die Pressestelle der Polizei meldet sich in der Regel. Manchmal hören wir auch vorher schon gerüchteweise, wie ich eben schon sagte, ich war aber gerade erst neu in Düsseldorf. Das heißt, ich hatte damals zur Polizei überhaupt keine Kontakte. Die habe ich erst danach aufgebaut. Und in dem Fall hörte ich davon, dass also zur Pressekonferenz eingeladen wurde. Und es war auch genau die Übergangsphase. Mein Vorgänger im Amt war noch im Dienst. Und wir haben halt so davon gehört. Er hatte gerüchteweise was davon gehört, aber konkret wusste keiner, was da passiert ist. Man wusste nur, es geht um einen Mordfall. Und danach erst dann in der Pressekonferenz und so wurde das dann näher erklärt. Und dann haben die Journalisten halt da gesessen und selbst die hartgesottenen Leute unter denen, und da waren wirklich welche dabei, die hatten schon einiges mitgekriegt, waren angesichts der Details dann also wirklich berührt und schockiert.
Okay. Wir haben in den Nachrichten gerade gehört, und das ist ja das, was du dann auch bei der Pressekonferenz gehört hast, dass ein Opfer eine ganze Familie geworden ist. Was kannst du uns über diese Familie erzählen?
Ja, es war eine junge Familie. Die Mutter war 25, der Vater war 28. Sie hatten 2 Kinder, einen Sohn, der 2 Jahre alt war, und es gab noch einen Säugling, der 6 Wochen alt war. Das waren die Opfer. Das muss man sich mal überlegen. Wenn man gerade auf die Kinder guckt, das wären heute 40, 45-jährige erwachsene Menschen. Das waren die Opfer.
Mhm. Wie ist der Täter mit dieser Familie in Berührung gekommen? Kannten die einander?
Ja, die kannten sich. Die wohnten nämlich im selben Haus. Und zwar an der Tussmannstraße Nummer 12, Derndorf, soweit ich weiß. Heute eine sehr begehrte Wohngegend, ein bisschen ausgeviertelt. Damals, wir reden ja über das Jahr 1980, war das eine nicht so begehrte Gegend, weil direkt dahinter lag der alte Derndorfer Güterbahnhof, wo heute moderne Häuser stehen oder so. Das war damals wirklich ein Riesengelände der Deutschen Bundesbahn. Und die Tussmannstraße verlief im Prinzip parallel, tut sie heute immer noch, zu den Gleisen. Aber da war halt Bahngelände. Und da wohnten die in einem Haus. Nachbarn halt, die kannten sich vom Sehen.
Ja. Wir nennen den Täter nicht namentlich, sondern wir kürzen ihn ab mit S-Punkt. Was kannst du uns über diesen Mann sagen?
Ja, S-Punkt war 30 Jahre alt. war ein für die damalige Zeit typischer aussehender junger Mann mit relativ langen Haaren. Der war vom Beruf Metzger, was immer wieder betont wurde, weil man anscheinend in manchen Medien dachte, also Metzger sind besonders affin für Bluttaten. Ist natürlich völliger Unsinn. Aber es war in dem Zusammenhang, es spielt es immer eine Rolle. Der war sehr kräftig. Manche haben auch gesagt, korpulent. Er hatte an den Armen und am Oberkörper, das konnte man sehen, war er tätowiert. Das ist heute völlig normal. Aber damals hatte das eine ganz andere Signalwirkung. Es galt, sagen wir mal, eher als prekär oder als ein Signal für vorbestrafte Leute. Er hatte narbiges Gesicht und ich habe ihn nie live gesehen. Also zu der Zeit nicht. Es gab da nur Fotos und die Fotos sahen schon ziemlich düster aus. Also das war so einer, wo du denkst, boah, den möchtest du nicht im Dunkeln begegnen, ne? Und der Eindruck hat sich auch durch Zeugenaussagen bestätigt. Der galt als gewalttätig, sehr jähzornig. Mieser Typ, sozusagen.
Ja. Ist der denn vorher auch strafrechtlich tatsächlich schon mal aufgefallen?
Ja, der war noch nicht lange wieder aus dem Knast raus. Der hatte mehrere Dinge. Der hatte Gewaltdelikte begangen, sexuelle Delikte begangen und hatte schon eine Weile gesessen, mehrere Jahre. Und war aber 1980 halt auf freiem Fuß.
Ja, und begeht dann eben diese Tat, die wir in den Nachrichten gehört haben. Die Polizei kommt zum Tatort. Was findet sie da? Was sind so die ersten Eindrücke? Was hast du darüber gehört?
Wie es der Zufall will, habe ich immer noch Jahre später einen sehr engen Kontakt aufgebaut zu einem Polizisten, der damals wirklich gerade neu war. Der war sehr jung. Der muss damals so Mitte 20 gewesen sein, ja. Der war so ungefähr mein Alter, Mitte zwischen 25 und 27. Und das war einer seiner ersten wirklichen Tatorttermine, die der hatte. Und ich habe vor ein paar Wochen nochmal mit ihm darüber gesprochen. Der ist heute in Ruhestand. Der sagt, das verfolgt mich bis heute. Der sagt, überall war Blut. Er sagt, ich bin wirklich durch Blut gegangen und musste aufpassen, Spuren nicht zu verwischen. Aber er sagt, es war fast unmöglich. Du hörtest dem heute noch an, wie sehr ihn das berührt hat. Und er hat halt die Opfer gesehen, ne? Alle vier. Und das hat ihn total geschockt. Also das war so grauenvoll. Sowas hätte er auch danach nicht. Der hat vieles erlebt danach, ne? Aber er sagt, sowas hat er auch in seiner ganzen Zeit nicht mehr erlebt.
Nur ist es, auch das haben wir in den Nachrichten gehört, auf der Flucht. Wie versucht die Polizei da an Informationen zu kommen?
Ja, die Fahndung war der Klassiker, ne? Man ging über die Medien, man hat Flugblätter verteilt, man hat alles Mögliche gemacht. Man hat eine Belohnung ausgesetzt, 10.000 Mark. D-Mark, wir reden immer dran denken, wir reden über D-Mark zwar. Das war viel Geld damals. Angesichts der Schwere der Tat war das aber auch nachvollziehbar, dass man also so versucht, den zu finden. Und im Hintergrund lief natürlich die kriminalpolizeiliche Kleinarbeit. Man hat das komplette Umfeld des Täters abgeklopft. Also Freunde, Kontakte aus dem Knast, Familie, alles abgesucht. Man hat dann eine Mordkommission gegründet. Das ist auch übrigens auch heute noch so. Damals hieß das ein bisschen anders und ich habe den Leiter des sogenannten ersten Ks, hieß das damals. Die waren zuständig für Kapitaldelikte, vor allen Dingen Mord. Armin Metzler hieß der. Und ich erinnere mich noch, den habe ich oft in Pressekonferenzen erlebt. Der stammte aus Süddeutschland. Der hatte so einen leicht badischen Akzent. Und wenn der erzählte, und der sagte, der sah aus wie ein netter alter Opa. Aber der Junge war so tough und er war so fit und er hatte eine junge Truppe um sich. Und nach dessen Vorbild ist übrigens die Krimiserie Der Kommissar gemacht worden. Armin Metzler war das Vorbild dafür. Da hat man auch gedacht, boah, ist so ein älterer, netter Mann und der macht hier die große. Das war Armin Metzler. Toller Typ. Auch sehr sympathisch. Und immer für einen super Spruch gut.
Was haben die Ermittler damals für ein Motiv angenommen?
Also, aufgrund der Leichenfunde, vor allen Dingen bei der Frau, die hat man, so wie man die gefunden hat, die war nur noch teilweise bekleidet, ist man davon ausgegangen, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Also ein Täter, der eine Frau vergewaltigt und anscheinend versucht, Zeugen zu beseitigen. Davon ist man ausgegangen zu der Zeit.
Du hast gerade schon gesagt, welche Instrumente die Polizei benutzt, um die Fahndung anzuschieben. Was ist das Ergebnis? Also was hört die Polizei, was kommt da rein an Informationen?
Also es kommen mehrere Aussagen von Leuten rein, peu à peu, und im Prinzip alle mit dem gleichen Tenor. Einige haben wirklich von der Tat gewusst, weil der Täter denen das erzählt hat. Aber es gab wirklich Leute, die gesagt haben, der hat mir das zwar erzählt und ich habe dem das auch geglaubt, aber ich wäre nie zur Polizei gegangen, weil ich hatte Angst vor dem. Ja, weil der auch ganz klar auch gesagt hat, ich kann auch noch weiter Leute umbringen, ich habe eh nichts zu verlieren. Und die haben wirklich Angst gehabt.
Du hast gerade schon gesagt, er hat Leute bedroht und auch erklärt, dass er eben nichts mehr zu verlieren hat. Wie ist die Polizei mit diesen Drohungen umgegangen?
Es gab zum Beispiel eine Ex-Freundin, ne, die hat man ausfindig gemacht und die hat man vernommen. Und die hat bestätigt, dass der gewalttätig ist, dass er sie auch verprügelt hat. Und zumindest laut Aktenlage sind zwei Personen in Sicherheit gebracht worden. Also die hat die Polizei irgendwo untergebracht, wo sie glaubte, dass der Täter, der ja da immer noch auf freiem Fuß war, ne, dass er die nicht finden kann. Und die haben das sehr ernst genommen. Also erstmal kannten sie ja seine Akte. Die wussten, dass der vorher schon Sexualdelikte begangen hatte. Zum Teil auch an Minderjährigen. Der war gewalttätig. Und durch die Aussagen der verschiedenen Leute haben die wirklich fest geglaubt, und das zu Recht, dass der, wenn der einen von diesen Leuten erwischt, dass er die auch umbringt. Und deshalb haben die wirklich geschützt.
Hm. Du hast gesagt, die ja, scannen sein Umfeld. Das heißt, das sind ja überwiegend Menschen, die auch im Gefängnis gesessen haben mit ihm zusammen. Hat man ihn da irgendwo gefunden oder hat man da zumindest Hinweise gefunden?
Na ja, da gab es mehrere Hinweise drauf. Ne? Die haben Leute, Ex-Knackis, die mit ihm zusammen gesessen haben, befragt. Fürs Täterbild war das wichtig, ne? um sich ein Bild darüber zu machen, wer war das eigentlich? Aber der wirklich wichtige Hinweis zur Festnahme kam nicht von so einem Knacki. Wobei ich konnte nirgendwo eine Quelle finden. Kann auch sein, dass sie es nie gesagt haben. Es gab einen Hinweis darauf, dass der Täter sich womöglich in einer Kleingartensiedlung in Essen-Borbeck versteckt hat. Und das passte, weil die Kripo wusste, dass die Eltern des Täters haben da in der Kleingartensiedlung hatten die eine Laube. Und deshalb haben die gedacht, das kann passen. Der kennt das, ne? Und haben da gesucht. Und haben ihn dann noch gefunden. Der hatte sich in einem Gebüsch versteckt irgendwo. Die hatten das wahrscheinlich weitgehend abgeriegelt. Das hat er mitgekriegt, hat dann noch versucht, sich zu verstecken. Und da haben sie ihn dann festgenommen.
Wie viele Tage nach der Tat war das?
Das war am 20. Juni. Das sind 10 Tage.
In welchem Zustand war der Täter da?
Ja, er war wohl ziemlich, er hatte sich irgendwie verletzt. Man merkte ihm an, dass er also auf der Flucht war. Schmutzig, kaputt, also in, wie soll man es beschreiben, in keinem guten Zustand. Also der wäre nicht noch dazu in der Lage gewesen, sich wirklich zu wehren. Für mich auch insofern kurios, ich habe es ja häufiger erlebt, dass Täter verschiedener Delikte geflüchtet sind. Aber dass sie sich so in ihrem Umfeld bewegen und nicht versuchen, ganz abzuhauen. Wir hatten ja mehrere Betrugsfälle, die sind dann wirklich Mexiko oder sonst wohin geflüchtet. Aber der hat sich im Prinzip, ist ja in seinem Kiez geblieben, im weitesten Sinne. Essen, Düsseldorf ist ja keine Entfernung. Und dann, ne, vielleicht hat er auch gedacht, hier auf die Nummer mit der Kleingartensiedlung kommen die nicht. Auf jeden Fall aus seiner Sicht eigentlich doof, ne, sich ausgerechnet da zu verstecken. Die Eltern wussten übrigens von der Tat, haben aber, um ihren Sohn zu schützen, sich nicht bei der Polizei gemeldet. Die haben das nicht erzählt.
Können die diejenigen gewesen sein, die diesen entscheidenden Tipp gegeben haben? Du hast gesagt, man hat das nie rausgekriegt?
Ja, ist denkbar. Dass sie vielleicht am Ende dann doch gesagt haben, ja, der war das. Er hat uns das erzählt. Aber ich glaube sogar, dass die Polizei auch danach noch, nachdem sie ihn hatte, und nachher ja auch hat er vor Gericht gestanden, dass die Polizei zu bestimmten Informationen nicht gesagt hat, wo er die hat, weil sie den für so gefährlich gehalten hat, dass der vielleicht auch durch seine Verbindung aus dem Knast heraus vielleicht noch Einfluss nimmt auf irgendeinen Freund und sagt, pass auf, mach den platt, der hat mich verpfiffen oder so. Also überhaupt, der ganze Fall ist, was den Informationsfluss betrifft, auch aus heutiger Sicht, ne, ungewöhnlich gelaufen. Sehr, aber da kommen wir gleich noch drauf. Da müssen wir gleich nochmal näher drauf eingehen.
Also. Okay. Gehen wir erstmal auf die Vernehmung ein. Also der S-Punkt ist verhaftet worden und man vernimmt ihn. Ursprünglich ist man mal davon ausgegangen, dass ein Sexualdelikt der Grund für diese Tat gewesen ist. Hat sich das bestätigt bei der Vernehmung?
Die Frage kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Er hat ausgesagt, die Vergewaltigung, das Sexualdelikt sei im Prinzip nur so eine Art Nebendelikt gewesen. Ursprünglich sei es ihm um Geld gegangen. Das passte insofern, weil er war wirklich pleite, er war arbeitslos, er brauchte dringend Geld. Und so wie er dann den Tattag geschildert hat, würde das auch passen. Ich habe es ja eben erwähnt, die wohnen ja in einem Haus und haben sich immer wieder auch mal im Treppenhaus getroffen oder so. Das heißt, sie wussten voneinander, wer ist das, wie heißt er und so. Und es ging dann wirklich darum, dass er versucht hat, über diese Leute Geld zu kriegen.
Auf welche Weise?
Er hat angeboten, Möbel zu verkaufen. Und zwar hat er immer seine Aussage, ja. Er hat die Frau wohl im Keller an der Mülltonne getroffen und hat nachher auch ausgesagt, da sei ihm zum ersten Mal aufgefallen, wie attraktiv die eigentlich gewesen ist. Und dann hat er ihr erzählt, also er müsste einige seiner Möbel verkaufen, ob sie sich nie mal ansehen wollte. Und die hatte offenbar Interesse daran, was zu kaufen und ist mit ihm in seine Wohnung und hat sich da das Sofa, was er angeblich verkaufen wollte, angeschaut. Und man konnte sie aber nicht einigen. Angeblich hatte er auch gesagt, wenn sie wollen, können sie mal Probe legen. Hat sie aber nicht gemacht. Hat sie aber angeblich später einer Freundin gegenüber erwähnt. Und ist wieder raus aus der Wohnung.
Also die Frau hat die Wohnung wieder verlassen, ohne was zu kaufen. Wie ist es dann zu dem entscheidenden Kontakt gekommen?
Sie hat das ihrem Mann erzählt. Und der Mann hat gesagt, ja, er hätte Interesse. Und ist dann zum Täter hin, in dessen Wohnung. Und hat sich mit dem auch darauf geeinigt, den Kühlschrank zu kaufen. Und bei der Gelegenheit hat der Täter meint, gesehen zu haben, hat er später ausgesagt, dass sein späteres Opfer Geld hatte, Geldscheine im Portemonnaie. Also, da ist aber noch nichts passiert. Okay, Kühlschrank wird gekauft, der Mann verlässt die Wohnung wieder. Und an dem Abend desselben Tages geht der Täter raus, wie er sagt, in der Absicht, jemanden Platz zu machen, um Geld zu kriegen. Und zwar den Nächstbesten. Und wie es der Zufall will, trifft er da seinen Nachbarn wieder, der ihm ein paar Stunden vorher den Kühlschrank abgekauft hat. Die beiden reden wieder miteinander und die gehen wieder in die Wohnung des Täters, weil der will ja noch was verkaufen. Der Mann hat wohl auch gesagt, er hätte Interesse daran, den Fernseher zu kaufen. Gehen in die Wohnung und da geht es sofort los mit dem, dass er auf den einsticht. Nachher hat man festgestellt, 18 Mal mit einem Springmesser. Der hat sich aber gewehrt. Der war ja ein kräftiger junger Mann, das Opfer. Und daraufhin hat der Täter nachher ausgesagt, daraufhin hat er sein Metzgermesser geholt und hat dann etwas gemacht, was Metzger Abstechen nennen. Und das ist das Durchtrennen der Halsschlagader. Das heißt, das konnte er. Er wusste ganz genau, ist bei einem Mensch wie bei einem Tier, wie man das macht, und dann ist sofort Ruhe und da war der tot. Das heißt, der lag in der Wohnung des Täters.
Hm. So. Hat er denn dann bei seinem Opfer Geld gefunden, wie er sich das erhofft
hat? Ja, er hat Geld gefunden, aber einen ganz kleinen Betrag, 10 Mark und ein paar Münzen oder sowas, also minimal.
Ja. Und hat er dann weiter nach Geld gesucht?
Er hat zumindest von dem Opfer den Wohnungsschlüssel genommen und ist in die Wohnung gegangen. Ich nehme an, er wollte Geld finden. Die Frau war nicht da und dann hat er gewartet, bis sie nach Hause kam. Die war bei einer Freundin gewesen wohl und dann kam die nach Hause.
Okay, das ist, glaube ich, die Stelle, an der wir etwas überspringen und uns, glaube ich, die grausamen Details ersparen. Das heißt also, der Täter bringt eben auch die Frau und die beiden Kinder um, so wie wir es in den Nachrichten gehört haben. Ja. Was macht er danach?
Es ist auch eine der skurrilsten. Der geht weg, geht irgendwo was trinken und essen, geht zurück in die Wohnung und übernachtet im Ehebett seiner Opfer.
Und flüchtet dann also erst am nächsten
Und dann Tag. Flüchtet er, ja.
Ist irgendwann bei den Vernehmungen oder bei dem, was du dann da auch darüber gehört hast, erkennbar geworden, warum der so etwas Grausames getan hat? Also abgesehen von der Tatsache, dass der Geld wollte?
Also er hat mal ausgesagt, der Blut würde ihn überhaupt nicht irgendwo schocken oder so. Das sei er von seinem Beruf her gewöhnt. Und er hat dann auch wohl mal gesagt, die Frau hätte er nur vergewaltigt, weil die Aussage, weil die musste eh sterben. Die wäre ja Zeugin gewesen. Der wirkte unglaublich gefühlskalt, als würde ihn das alles überhaupt nicht berühren. Als würde er über jemand anders reden. Also, nein.
Okay. Wir haben die Verhaftung gehört, das war im Juni 1980. Es wird dann ein Haftbefehl erlassen, es wird weiter ermittelt und gut anderthalb Jahre später, also im Januar 82, beginnt ein Prozess und kurz darauf fällt auch das Urteil. Wie genau das ausgefallen ist, hören wir jetzt.
Der am 8. Januar 1982 begonnene Prozess gegen S. endete nach 7 Verhandlungstagen am 22. Januar. Ein Schwurgericht des Landgerichts Düsseldorf verurteilte den Angeklagten wegen vierfachen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 4-mal lebenslang. In der Urteilsbegründung sprach die Kammer von einer unfassbaren Tat, die sich jedem Verständnis verschließt. Der Vorsitzende Richter Reinhold Aue fasste es in diesem Satz zusammen. Wie kann ein Mensch das tun?
Hans, wie bewertest du dieses Urteil?
Aus heutiger Sicht ist das ungewöhnlich, weil Urteile dieser Art gibt's heute nicht mehr.
Warum nicht?
Damals war es möglich, ein lebenslanges Urteil mehrfach zu verhängen. Hier in dem Fall war es so, das Schwurgericht Landgericht Düsseldorf hat diesen Mann verurteilt wegen vierfachen Mordes zu 4-mal lebenslang.
Heißt das 4-mal 15 Jahre?
Ja, eigentlich ja, theoretisch. Aber anders als zum Beispiel in den USA, wo du wirklich, wenn du das erste abgesessen hast, kommt das zweite, was natürlich nur blanke Theorie ist, weil so lange lebt ja kein Mensch. Ne? Ist das in Deutschland so? So 4 solche Urteile, also hier in dem Fall 4-mal lebenslang, werden im Prinzip eingegossen in 1. Das heißt, er ist im Grunde zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Also wirklich im Wortsinne, nicht nur so, wie man das heute definiert, also lebenslang gleich 15 Jahre, sondern wirklich im Wortsinne für immer.
Ja, auch das kann man so leicht nicht bejahen oder verneinen, weil ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich in den Unterlagen eine Aussage finde über die sogenannte Sicherheitsverwahrung.
Ja.
Dass ein Strafgericht verhängt Sicherheitsverwahrung immer dann, wenn die Tat besonders grausam ist. Wenn man die Befürchtung haben muss, dass der Täter selbst nach 15 Jahren Haft nochmal rückfällig werden könnte. Wenn die ganzen Umstände besonders dramatisch sind, was ja hier in dem Fall ist. Aber es gab keinen Hinweis auf eine Sicherheitsverwahrung. Es war damals so, wenn ein Gericht jemanden mehrfach zu lebenslanger Haft verurteilt hat, wie in dem Fall, da war das im Prinzip wie so eine Art Synonym für Sicherheitsverwahrung. Okay. Das heißt, dass der nach 15 Jahren rausgekommen wäre, war damals schon ausgeschlossen. Weil angesichts der ganzen Umstände wäre das keinem zu vermitteln gewesen, wenn der 15 Jahre gesessen hätte und wäre dann wieder auf freien Fuß gekommen. Nee, der ist wirklich viermal lebenslang. Die wird er nicht viermal absitzen, aber der wird mit Sicherheit nicht mehr als lebendiger Mann den Knast verlassen. Der ist, wenn wir eben rechnen, der war damals 30, das sind jetzt 45 Jahre, wenn ich richtig sehe, dann ist der heute Mitte
70.
Ja, ja, das heißt, er wird noch leben. Es ist aber über ihn nichts rauszufinden.
Kannst du sagen, woran das liegt? Also wir haben das ja tatsächlich auch bei der Recherche, unser Kollege Joris Wilkem, der das recherchiert hat, hat wirklich sehr, sehr intensiv suchen müssen, bis er auf Details gestoßen ist. Wie erklärst du dir das?
Also ich glaube, dass die Familie irgendwann, als sie gemerkt hat, dass in unseren Zeiten sowas im Internet leicht zu finden ist, da hat sauber machen lassen. Es gibt ja Agenturen für sowas. Ne? Wir haben eine hier in Düsseldorf sitzen, die sehr erfolgreich arbeitet, die richtig alles löscht. Die Staatsanwaltschaft selber, mit der ich vor ein paar Tagen noch geredet habe und noch eben telefoniert habe, die sagen auch, wir müssen auch den Namen der Familie des Täters schützen. Es ist wirklich denkbar, dass irgendjemand sehr professionell hingegangen ist und das, was öffentlich zugänglich ist, gelöscht hat. Was er nicht löschen konnte, sind die ganzen Dinge im Stadtarchiv, wo unser Kollege Joris und ich haben das ja gesehen, ne? Mit Namensnennung, mit Foto, mit allem drum und dran. Das kriegst du nicht weg. Hm. Aber du findest im Internet über den nichts.
Okay. Also das sind wirklich nur die Zeitungsartikel aus dem Jahr 1980 bzw. 82.
Wir haben die Zeitungsartikel gefunden. Wir könnten natürlich versuchen, über die Kripo und über die Staatsanwaltschaft an deren Archive ranzukommen. Das wird nicht leicht sein. Ich weiß sogar nicht, ob die das machen müssen. Aber am Ende ist da wirklich, als hätte jemanden da sehr gründlich sauber gemacht.
Ja. Was ich ehrlicherweise sagen muss, auch in Ordnung ist für alle Angehörigen des Täters, weil die ja natürlich nicht irgendwie in Sippenhaft im wahrsten Sinne des Wortes genommen werden können, sondern dass deren Name geschützt ist oder dass die nicht mit so einer Tat in Verbindung gebracht werden, ist auch nachvollziehbar. Ne?
Ja, das kann ich auch verstehen.
Am Ende genauso fassungslos gewesen sein wie alle anderen auch.
Und der hat einen Namen, der heißt nicht Meier Müller Schmitz, sondern der hat einen Nachnamen, der auch, ich sage jetzt nicht mal exotisch ist, aber das ist ein Name, den, wenn du den hörst, weißt du sofort, ne, so. Und dass sie das deshalb gemacht haben, ist durchaus denkbar. Es war halt nur ungewöhnlich, weil
so wenig Spuren haben wir tatsächlich noch nie gehabt.
Das haben wir noch nie gehabt.
Selbst bei Kürten, was jetzt fast 100 Jahre zurückliegt, war es deutlich leichter.
Ja, also das habe ich wirklich so noch nie erlebt.
Normalerweise würden wir den Fall hier abschließen. Es gibt aber noch eine Besonderheit, die betrifft das Gefängnis. In welches Gefängnis ist er gekommen, beziehungsweise in welches Gefängnis ist er nicht gekommen?
Also der sollte eigentlich in die Ulmer Höhe, an der Ulmstraße. Und die war damals wirklich noch Vollzugsanstalt, wo Leute wirklich lange Haftstrafen abgesessen haben. Unter anderem auch Mörder, Vergewaltiger und so, Totschläger. Und es gibt in der sogenannten Knastkultur, gibt es eine Hierarchie.
Wie funktioniert die?
Nicht mit Anwälten und mit normalen Regeln, die wir uns draußen so vorstellen, sondern da ist natürlich oft das Recht des Stärkeren. Dann ist es so, habe ich mehrfach erlebt, Leute, die clever sind, eine gute Verbindung nach außen haben, die Geld besorgen können, womit man sich bestimmte Dinge kaufen kann, spielt eine Rolle. Aber in dieser Knasthierarchie steht der Kindermörder ganz unten, weil alle Knackis sind sich darin einig, Kinder umzubringen, geht gar nicht. Das ist für die absolut inakzeptabel und vor allen Dingen kombiniert auch mit einem Sexualdelikt. Ne? Das heißt, jemand, der als verurteilter Kinderschänder oder Kindermörder in den Knast kommt, der lebt gefährlich. Und damals hat es Hinweise aus der Ulmer Höhe gegeben nach dem Motto, ey, wenn der kommt, der wird sich wundern. Und ich hatte damals einen ziemlich guten Draht zum Leiter der Ulmer Höhe. Ich werde den nie vergessen, Hans Seibert hieß der. Das war ein richtig kerniger Type und mit dem habe ich oft, ich war oft bei ihm da zu Besuch. Und der hat mir das auch mal so geschildert. Und die haben das sehr ernst genommen. Und daraufhin ist unser Täter hier gar nicht erst da eingeliefert worden. Und man hat ihn woanders hingebracht. Und man kann natürlich versuchen zu unterbinden, dass die Information überhaupt da in die Breite geht. Warum sitzt er hier? Nun gibt es da natürlich Kanäle. Wir als Außenstehende können uns das schwer vorstellen. In der Regel sind die gut informiert und hören auch über andere, über Querverbindungen, wer ist das. Aber anscheinend ist es gelungen, den irgendwo unterzubringen, wo dessen Vorgeschichte nicht bekannt war. Das heißt, der wurde da eingebuchtet als Mörder lebenslang. Punkt. Mehr wussten die nicht.
Das heißt, wahrscheinlich weit weg von Düsseldorf.
Ja, Auf jeden Fall. Der hat garantiert nicht hier im größeren Umkreis gesessen, sondern in einem anderen Bundesland, wo man vielleicht von dem Fall auch gar nicht gehört hatte. Der ist zwar damals durch die Medien gegangen, auch durchs Fernsehen, aber man muss immer überlegen, wir reden über das Jahr 1980, 82, der Bereich. Es gab diese ganzen Informationskanäle, die es heute gibt, nicht annähernd. Es gab Radio, Fernsehen, Zeitung, mehr nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da im Knast Leute saßen, die davon überhaupt noch nie gehört hatten, war ziemlich hoch. Und je weiter weg, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Und genau so hat man es gemacht.
Hans, vielen Dank fürs Erzählen, auch in dieser sehr zurückhaltenden Art und Weise. So wie dir möchte ich ganz herzlich der Cast-Crew danken, die diesen Podcast wie immer wunderbar mit uns produziert. Joris Wilmking, der, wie wir gehört haben, wirklich sehr, sehr umfassend recherchiert hat. Und Annalena Hauch, die unsere Nachrichten und das Urteil gesprochen hat. Bevor ich zum endgültigen Ende komme, möchte ich noch einen kurzen Werbeblock einbauen. Wir sind jetzt im Sommer 2025, wenn die Folge erscheint, und werden im Herbst dreimal noch im Komödchen live auftreten mit verschiedenen Fällen aus unserem True Crime Podcast. Wer also auf die Seite www.komödchen.de geht, findet sicherlich Tickets, um uns live auf der Bühne zu erleben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.